our lives.
Wir sind vier Journalisten. Wir wollen das verschollene Gemälde der Engelbergs wiederfinden. Auch deshalb, weil dieses Gemälde für Millionen Kunst- und Wertgegenstände steht, die den Opfern der Nazis genommen wurden. Diese Dinge sind noch immer mitten unter uns. Und genau dort setzt unsere Recherche an. Wir müssen die Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz um Mithilfe bitten. Dazu starten wir Aufrufe in den sozialen Medien, im Fernsehen, in Zeitungen und in einem wöchentlichen Radiopod.
Willkommen zur Kunstjagd.
Über den Nachrichtendienst WhatsApp kann uns jeder Hinweise aufs Handy schicken und sich direkt mit uns austauschen. Wir hoffen, dass sich möglichst viele Menschen auf dieses Experiment einlassen. Werden wir es schaffen, das Gemälde zu finden? Wir geben uns 6 Wochen Zeit.
So, genau. Das ist unser aktuelles Projekt. Das haben wir jetzt im Sommer gemacht. Wir haben tatsächlich versucht, dieses Gemälde wiederzufinden. Das haben wir live gemacht im Netz über die ganzen Kanäle, die angedeutet waren. Und scheitern inklusive. Die hässliche Grafik habe ich jetzt genau bei dieser Frage hier eingebaut, ob wir Verlage dafür brauchen. Klar brauchen wir Verlage, weil wir sind ganz klein, wir sind 4 Leute und wir sind hier irgendwo dazwischen gequetscht, auch viel kleiner als Korrektiv und brauchen Verlage für diese 3 Kreise. Wir brauchen die für eine Finanzierung, wir brauchen die für die Reichweite vor allen Dingen und die helfen uns auch mit zu recherchieren. Also die ganzen Partner bei der Kunstwerkt haben ganz viele großartige Tangentengeschichten gemacht, die das Ganze abgerundet haben und uns geholfen haben, uns nur auf diese Suche zu konzentrieren. Genau. Finanzierung ist gar nicht so viel anders als bei Korrektiv, halt nur etwas kleiner vom Rahmen her, aber wir haben vor 2 Jahren auch mit dem Crowdfunding angefangen. Das war so die allererste Bestätigung für das erste Projekt, ob es da draußen Leute gibt, die sagen, ja macht mal, fangt mal an, tappert mal los. Wir brauchen die Honorare von den Medienpartnern, vor allen Dingen von den Sendern. Wir haben Stipendien, wir haben Stiftungsförderung, wir machen Veranstaltungen, wir machen ein bisschen Merchandising, wir denken über Preselling-Sachen nach. Das ist so dieser Finanzierungsmix, wobei Medienpartner ungefähr einen Anteil von 50% haben. Also dafür brauchen wir die noch. Genau. Wir recherchieren nach Möglichkeit innovativ. Wir haben ein erstes Projekt gemacht, zeige ich gleich noch, wo wir, ich mache mal ein bisschen höher, ne? Wo wir GPS-Sender in Schrottfernseher eingebaut haben und den sind wir dann so hinterhergereist. Auch wir, wenn es sich anbietet, versuchen datenjournalistisch zu arbeiten. Bei der Kunstwerk, das war ein klassisches Crowdsourcing-Projekt, was wir halt nicht alleine geschafft hätten, wenn nicht so viele geholfen hätten. Und halt über Kooperation mit den Partnern. Ich kann mir das eben nicht vorstellen. So, crossmedial publizieren, das deckt sich mit vielem, was ihr heute auch schon gesehen habt und noch sehen werdet. Das ist ein Auszug aus dieser Schrottfernsehgeschichte. Das war auch so eine Scroll-Doku, wo wir halt die komplette Wertschöpfungskette vom Hamburger Hafen bis in den Norden von Ghana nachgezeichnet hatten, wo man an jeder Station sehen konnte, was man da eigentlich, also wer wie viel an diesem alten Fernseher, der für uns scheinbar nichts mehr wert ist, noch verdient. Haben tatsächlich 12 Parteien noch an so einem alten Gerät verdient und wir haben den am Ende dann für 100 Euro zurückgekauft. Also man kann sich hier so durchscrollen und sieht dann den Weg, den dieses Gerät auch gegangen ist. Schrottfernseher.de. Genau, das war unser Pilotprojekt, das ging alles irgendwie als Hobby los. Ungefähr die Zeit, als die FDD, die Financial Times Deutschland, pleite ging, gab es halt ähnlich wie bei Korrektiv eine ganze Reihe von Grüppchen in Berlin, in Hamburg, die so überlegt haben, okay, kann ich in die PR wechseln oder mache ich halt nochmal, versuche ich irgendwas Eigenes zu machen. Und aus einer dieser Gruppen sind 4 Leute übrig geblieben. Und dann hatten wir relativ schnell die Idee, was mit Elektroschrott zu machen, weil es verboten ist, Elektroschrott zu exportieren. War auch schnell, relativ schnell klar, dass wir irgendwie GPS-Sender einbauen wollen. Es war noch nicht klar, machen wir Kühlschränke, machen wir Fernseher oder machen wir irgendwie Autos. Und haben uns dann für die Fernseher entschieden, weil man die Sender da am besten einbauen kann. Und weil die Dimension dieses Problems auch am größten ist. Und das teilt sich so in 3 Phasen ein. Also damals gab es ja dieses Crowdfunding, als Crowdreporter noch eine Crowdfunding-Plattform war. So ähnlich, was ihr jetzt bei euch habt. Wir haben damals auch einen Erstaufschlag geplant mit einer ganzen Reihe von Medienpartnern. was damals überhaupt noch nicht einfach war, weil sehr viel Ablehnung war. Und es hieß halt immer so, wenn das Ding aus Afrika sendet, also die Routen waren ja ungefähr klar, dann sind wir mit an Bord. Das heißt, bis dahin war es eigentlich ein Experiment, das haben wir auch mal als Experiment verkauft. Bis dahin sind wir auch in Vorleistung gegangen. Als der erste Fernseher, der Testfernseher, dann tatsächlich aus Afrika gesendet hat, dann wollten auf einmal alle mitmachen, genau. Und am Ende ist dann halt Arte für Tür hat dieses Gold-Doku gemacht, ARD Panorama hat einen kurzen Film gemacht, einen langen Film gemacht und dann gab es noch ein Zeitdossier. Das war eigentlich so der Beleg, dass aus dieser Hobbygeschichte, aus diesem Experiment tatsächlich irgendwie eine Firma werden kann. Das ist jetzt auch eine Firma mit einem richtigen Geschäftsführer und Gesellschaft und so weiter. Aber alles halt noch sehr klein und immer noch in einem sehr experimentellen Stadium. Auch da zeige ich euch mal jetzt einen kleinen Trailer.
Deutscher Elektroschrott.
Christian, pleasure.
Was ist das Gelände da, an dem wir gerade vorbeigefahren sind?
Aber es ist mein Laden, geh weg!
Where are you taking this from?
We are way to attack the ambush.
It's only 20% that would work. The 80% simply junk.
Meter, 105 Meter. Nicht hier parken. Don't park here, please.
We're not parking.
Genau, wir haben jetzt auch ein neues Logo. Also die Essenz von dem, was wir heute sind oder was wir sein könnten, hat sich alles in dieser Ghana-Woche irgendwie ergeben, weil wir sehr viel Glück hatten, weil wir tatsächlich 10 Tage Ghana gebucht hatten und 8 Tage kein Signal hatten. Weil das Ding echt in so einem Container feststeckt und da kann das halt nicht raussenden. Und was machst du denn da? Wir haben halt mit klassischer Recherche versucht, diesen Importeur zu finden, haben ihn tatsächlich gefunden und an dem Tag, als wir ihn gefunden hatten, kam ein Signal. Und dann gab es halt diesen Zugriff aus dieser Szene gerade. Und das haben wir halt irgendwie aber auch so nebenher abends halt irgendwie beim Gin Tonic dann auf Facebook irgendwie so auch so krimimäßig erzählt. Und das hat extrem gut funktioniert. Das war aber nicht geplant, wir hatten keine Vision. Wir umarmen irgendwie so ein bisschen den Zufall und reden uns immer schön, dass wir dieses Effectuation-Prinzip aus der Startup-Szene irgendwie beherzigen. Und das ist aber vielleicht auch nur ein anderes Wort für rumwurschteln. Aber wir versuchen das irgendwie zu kultivieren. Und da hat sich aber ergeben, okay, wir können seriell erzählen, wir inszenieren uns selber vor der Kamera, was wir alle als Print-Kollegen vor 2 Jahren niemals gedacht hätten, dass es funktioniert und auch sehr kamerascheu waren, aber man wächst da so rein. Und wir erzählen vor allen Dingen transparent, offen und wenn es halt die Geschichte hergibt, live. Und was ich vorhin meinte, scheitern inklusive, also ihr kriegt auch die ganzen Rückschläge mit, ihr kriegt mit, wie es uns geht. Also relativ ungefiltert, nicht alles jetzt, aber fast alles, genau. Und daraus hat sich so die Idee gegeben, diesen Prozess, Journalismus erfahrbar zu machen, miterlebbar zu machen. Geht nicht bei jeder Geschichte, aber bei der Geschichte war es halt ein sehr schönes Beispiel, weil das Thema mit Akku Bloschi und den Müllkippen und die Kinder, das ist 100.000 Mal erzählt worden, eigentlich ein Beispiel dafür, dass wir gerade Geschichten machen können, die nicht tagesaktuell, nicht exklusiv sind, weil wenn du sie live erzählst, können sie gar nicht exklusiv sein. Und diesen Weg nachzuzeichnen, das war halt der neue Ansatz, dramaturgisch auch nachvollziehbar durch diese Signale, wenn sie denn kommen. Und das hat viel, viel besser funktioniert, als wir dachten. So. Und das haben wir halt jetzt bei dieser Gemäldejagd, die Kunstjagd, wieder versucht. Haben uns da 6 Wochen für Zeit gegeben, dieses seit 77 Jahren verschollene Gemälde zu finden. Das ist eine Raubkunstgeschichte, das ist eine jüdische Familie aus München, die so das Familiennarrativ dieses Bild gegen Exit-Visum in die Schweiz eingetauscht haben. Es war also relativ schnell klar, dass wir das auch nicht nur in Deutschland machen, sondern in der Schweiz. Österreich ist auch mit dabei gewesen. Aus den Lehren der GPS-Jagd sind dann halt 6 oder 7 Medienpartner geworden. Und wir haben das versucht, halt, was Provenienzforscher in 3 Jahren manchmal schaffen, manchmal nicht schaffen, in diesen 6 Wochen zu schaffen. Haben diese Webseite programmieren lassen, haben inspiriert von Seal, was Michael von uns meinte, eine Live-Podcast-Serie gemacht jede Woche, was andere Produktionsbedingungen sind als bei Seal, logischerweise. Und die waren auch kürzer. Es gab so Making-of-Videos, es gab einen Blog, logischerweise. Und den Film gibt es jetzt bald dann auch in richtiger Farbe und richtigen Ton. Ja, auch im Schweizer Fernsehen. Termin steht noch nicht fest. Also 26.11. sage ich nachher noch, aber Schweiz weiß ich noch nicht genau, aber wahrscheinlich sogar vor Deutschland. Auch das Projekt hat sich dann schon etwas gründlicher in 3 Phasen aufgeteilt als das andere. Es gab diesen Erstaufschlag mit Trailer, mit Berichten bei den Medienpartnern. Wir hatten Regionalzeitungen mit dabei. Wir hatten diese ganzen Institute, kunsthistorische Institute mit dabei. Wir haben Flyer gehabt, Aufkleber verteilt. Wir sind mit den Autos rumgefahren. Das war also deutlich durchdachter, als wir das noch bei den Fernsehen gemacht haben. Da gab es gar keinen Erstaufschlag so richtig. Dann die wichtigste Phase, eigentlich auch die Produktionsphase, ist diese Live-Suche. Das haben wir dann nicht zu viert gemacht, wie ihr es jetzt im Bild sieht. Da hatten wir insgesamt noch 4 weitere Kollegen für Social Media, für Recherche, die uns geholfen haben. Kamera, Tonmann waren die ganze Zeit dabei. Und das Phase 3, das Finale, passiert eigentlich jetzt gerade. Also wir recherchieren noch weiter und Film ist jetzt fast fertig. Und Graphic Novel steht hier noch, das haben wir jetzt nicht gemacht. Das lohnt sich nicht, ne? Nee, überhaupt nicht gemacht. Genau, auf Soundcloud, als Podcast kannst du aber iTunes runterladen bei Soundcloud, den höre ich euch hör jetzt nicht an, das dauert zu lange. Was hier das Experimentelle war, war halt dieses WhatsApp-Broadcasting. Das hat extrem gut funktioniert, also immer auf kleinem Niveau. Und da haben wir so 1000 Leute, die das Ding abonniert haben, was ja auch ein sehr spezielles Thema. Aber das war eine Nähe, eine Wärme in diesem geschlossenen Raum. Das hat unsere Erwartung echt gesprengt, weil es ein NS-Thema, wir haben mit Pöpeleien gerechnet, mit Schimpftiraden, war alles überhaupt nicht der Fall. Und von den 1000 Leuten haben 200 Leute so richtig mitgesucht, also wirklich, die fast jeden Tag irgendwie eine Nachricht geschrieben haben. Ist ein Fulltime-Job gewesen, das Ding zu bedienen. Wir dachten, man, das kann die Social-Media-Tante so nebenher machen, aber das war echt richtig anstrengend, genau. Also danke, Sarah. Und das Geile ist, die sind alle noch da. Also wir dachten halt, okay, interessiert euch nur für Raubkunst und für Prominenzrecherche, die sind aber bis auf 6 oder 7 Leute sind die alle noch da. Das heißt, wir können die auch für andere Sachen verwenden. Haben eine WhatsApp-Umfrage gemacht mit einer extrem hohen Rücklaufquote. Also wer sich mit solchen Umfragen auskennt, 25% ist wahnsinnig hoch. Und es waren so 10 Fragen, die haben auch alle beantwortet. Und da sieht man schon, dass fast 75% irgendwie sich mehr solche Experimente im Journalismus wünschen. Da haben tatsächlich mit der höchsten Punktzahl irgendwie 57% gesagt, sie wollen das weitermachen und haben sogar eigene Themen vorgeschlagen, die wir machen sollen. Für Fernsehsender interessant ist, dass die meisten zwischen 20 und 40, also die beste Zielgruppe sind. Und tatsächlich, wir haben sie jetzt nicht aufgefordert, einen Betrag zu nennen, aber jeder Dritte hat immerhin gesagt, er könnte sich vorstellen, dafür Geld zu bezahlen. Das finde ich relativ ermutigend. Und auch interessant, wegen Reichweite, Medienpartner brauchen wir die noch. Also schon ein gutes Drittel kam von den Medienpartnern. Aber die andere Anzahl haben wir eigentlich direkt über unsere eigenen Kanäle hinbekommen. Flyer und Auto haben 1% gebracht. Das ist nicht hingebracht. Genau. Wir haben jetzt ein paar Ideen, wie es weitergeht, aber wir haben keine Struktur. Sind aber echt ganz, ganz zufrieden damit. Und wer zufällig am 19. November in München ist, der kann ins Jüdische Museum kommen. Da gibt es den Film zum ersten Mal weltexklusiv. Und ihr seht auch ein zweites Gemälde.
Ja, vielen Dank, Markus. Fragen machen wir nachher, oder wie vorher.
Genau. Ne? Genau.
Dann, ja. Bitte, Seil.
Wo war das? Das hier?
Ordnung, oder? Ja, passt. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Mein Name ist Alice Arinfeld. Ich bin Journalistin bei der investigativen und datenjournalistischen Plattform Dossier. Quasi eine Plattform, eine Website aus Österreich. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Vielen Dank auch für die Einladung. Ja, als meine Kollegen und ich vor 3 Jahren Dossier gegründet haben, hatten wir eigentlich nicht vor, ein eigenes Medium zu gründen. Wir wollten eigentlich ausschließlich eine Recherche umsetzen, die der Frage nach millionenschweren Regierungsinseraten in heimischen Medien nachgeht. Dieses Thema ist in Österreich medienpolitisch sehr heikel, denn alle Zeitungen profitieren von Regierungsinseraten, die ja ausschließlich aus öffentlichen Geldern finanziert sind. Und so mussten wir letztendlich ein eigenes Medium gründen, damit wir diese Recherchen auch veröffentlichen können. Denn keine andere Zeitung hätte quasi unsere Recherchen aufgegriffen oder geschweige denn veröffentlicht. Es ist höchstens zitiert. Also das war quasi der Ausgangspunkt, warum es Dossier gibt, und wir sind quasi am 17. Oktober 2012 online gegangen, erstmals mit unseren Recherchen zu Dossierinserate. Nach der Veröffentlichung war der Zuspruch sehr groß, wir hatten sehr viel positives Feedback und innerhalb einer Woche rund 10.000 Euro an Spenden erhalten, und das war eigentlich so für uns der Moment, wo wir realisiert haben oder die Erkenntnis hatten, es gibt quasi diese Marktlücke an investigativem Journalismus in Österreich. Es gibt keine einzige gesonderte Redaktion, die sich ausschließlich mit investigativem Journalismus beschäftigt und den auch betreibt und fördert. Und das war quasi Grund genug für uns, Dossier als eigenes Medium zu etablieren. Genau, davon ausgehend haben wir uns quasi zusammengesetzt und schrittweise überlegt, welche Werte wir verfolgen wollen, welchen Journalismus wir eigentlich machen wollen. Und davon ausgehend ist quasi Dossier-Seite eine unabhängige, gemeinnützige Redaktion, die investigativen und Datenjournalismus betreibt. Wir legen großen Wert auf Transparenz und legen quasi alle unsere offen und auch unsere Finanzierung offen. Und genau, beschäftigen uns quasi mit Themen von öffentlichem Interesse, greifen diese auf, recherchieren sie umfassend und stellen sie quasi nachvollziehbar auf unserer Seite übersichtlich dar. Was haben wir seither gemacht? Wir haben Inserate in sämtliche Tageszeitungen in Österreich gezählt. Wir haben alle Glücksspielautomaten in Wien auf einer interaktiven Karte verortet. Und aktuell beschäftigen wir uns mit Betriebskostenabrechnungen in Gemeindebauwohnungen, denn es hat sich herausgestellt, die sind um einiges mehr als bei Privaten. Jetzt wollen wir natürlich wissen, warum. Bei allen drei Recherchen gab es immer wieder sehr großen Gegenwind, auch von politischer Seite, aber auch von anderen Medien. Wir wurden selbsternannte Investigativjournalisten genannt, eine Denunzierungsplattform oder irgend so eine Plattform im Internet, quasi hat uns einer der mächtigsten Landeshauptmänner in Österreich bezeichnet. Und das ist auch ein Grund, warum wir weitermachen, weil wir sehen, wir greifen quasi Themen an, die Wespennester sind und die sonst andere Medien nicht aufgreifen, weil sie unter ganz anderen ökonomischen Zwängen arbeiten, als wir es tun. Am besten lässt sich, glaube ich, unsere Arbeit anhand einer Recherche erklären, nämlich Dossier Asyl. Dossier Asyl ist die Untersuchung der Lebensbedingungen von Asylsuchenden in Österreich. Um das zu untersuchen, sind wir 10.000 Kilometer durch 3 Bundesländer gefahren, haben rund 100 Asylheime untersucht, dabei 5.000 Fotos geschossen, 53 Stunden Videomaterial gesammelt und 300 Interviews geführt, um quasi ein umfassendes Bild davon zu geben, wie es Asylsuchende in Österreich gehen, eines der reichsten Länder der Welt. Was war das Ergebnis? Wir haben in rund einem Drittel aller Quartiere schwere Mängel wie Schimmel in Sanitäranlagen und Schlafräumen entdeckt. Asylsuchende haben uns von unzureichender Verpflegung und rassistischem Umgang der Asylheimbetreiber mit ihnen erzählt. Unsere Aufgabe war quasi all diese großen Datenmengen, die wir jetzt gesammelt hatten, quasi zu veröffentlichen, übersichtlich darzustellen. Und das haben wir auch gemacht. Wir hatten das Glück, dass wir mit unseren Recherchen zu Dossier Asyl landesweit quasi mediale und politische Aufmerksamkeit bekommen haben. Unter anderem haben wir auf das Cover der Stadtzeitung Falter auf Persisch eines der meistgesprochenen Sprachen unter Asylsuchenden draufgeschrieben, willkommen in Österreich. Okay. Also damit man solche Recherchen auch quasi finanzieren kann oder überhaupt umsetzen kann, braucht es quasi auch ein Geschäftsmodell, das den Ansprüchen des investigativen Journalismus entspricht. Bevor ich quasi auf den Finanzierungsplan eingehe, den wir uns jetzt zurecht überlegt oder zurecht geschmiedet haben, muss ich vorweg wegschicken, bei Dossier arbeiten ausschließlich Journalistinnen und Journalisten. Wir sind keine Medienmanager, wir sind keine Social Media Experten und wir wissen eigentlich sonst auch sehr wenig über Geld. Was wir wissen, ist wie man quasi Journalismus machen kann. Wir haben uns zu Beginn nicht vorstellen können oder nicht gewusst, wie wir mit Dossier Geld verdienen können. Wir haben eigentlich nur gewusst, wie wir das Geld nicht verdienen wollen, nämlich keine Werbung, keine öffentlichen Gelder, keine Förderungen, um unsere journalistische Unabhängigkeit garantieren zu können. Und natürlich auch keine Paywall, weil wir sind eine sehr kleine Redaktion, wir brauchen ganz viel Aufmerksamkeit, wir brauchen ganz viel Reichweite und es wäre, glaube ich, ein fataler Fehler gewesen, hätten wir unsere Inhalte in seiner Paywall quasi versteckt. Und weil wir quasi so frei sind und gedanklich irgendwie auch so frei sind und finanziell auch komplett unabhängig, gab es zu Beginn auch überhaupt kein Startkapital, weil wir auch kein Medium gründen wollten, ne? Wie ich zu Beginn gesagt habe. Es ging ja eigentlich nur um Journalismus. Und jetzt mussten wir uns überlegen, wie kann man jetzt Geld verdienen. Und das ist der Plan. Dossier finanziert sich über drei Finanzierungsstandbeine. Der erste ist, wir haben ein Membership-Modell. Jeder und jede kann Mitglied bei Dossier werden. Als Spürnase kann man uns mit 1 Euro in der Woche unterstützen, als Informant mit 1 Euro pro Tag und als Kronzeuge mit 100 Euro pro Monat. Aktuell stehen wir bei knapp über 100 Mitglieder, was jetzt noch nicht so viel ist. Das führe ich wiederum darauf zurück, dass wir keine Medienmanager sind und jetzt nicht so die Werbetrommel für uns rühren, was wahrscheinlich ein Fehler ist, den wir schleunigst irgendwie beseitigen sollten. Es ist wichtig, Mitglieder zu haben, um unabhängigen Journalismus finanzieren zu können. Unser zweites Standbein sind Kooperationen und Rechercheaufträge. Das heißt, nur weil hinter Dossier kein Verlag steht, heißt es nicht, dass wir quasi gegenüber herkömmlichen Redaktionen und Medienhäusern feindlich eingestellt sind. Im Gegenteil, wir gehen Medienkooperationen ein, um unsere Recherchen auch quasi unter die Leute zu bringen und Reichweite zu generieren. Bisher haben wir mit Servus TV, der Stadtzeitung Falter und Puls 4 zusammengearbeitet. Aktuell läuft eine Medienkooperation mit dem Österreich-Ableger der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ, erzielt. Und wir haben auch Rechercheaufträge für die BBC und für Stern übernommen und wollen das eigentlich auch weiterhin machen. Unser drittes Standbein ist die Dossier Academy. Wir bieten zweitägige Workshops an in Recherche, in Datenjournalismus und in digitalem Storytelling. Für freie und junge Journalistinnen und Journalisten ist dieser Kurs gratis und kostenpflichtig und maßgeschneidert für Medienhäuser. Funktioniert das? Ich glaube, das ist quasi so die Frage, die auch wir jetzt noch nicht so ganz beantworten können. Hier ist mal der aktuelle Stand. Bei Dossier arbeiten 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 5 davon hauptberuflich, 2 Halbzeit und alle quasi auf freier Basis. Das heißt, bei uns ist niemand angestellt. Wir haben uns seit der Gründung, also seit 3 Jahren, eigentlich sehr positiv entwickelt, sowohl wirtschaftlich als auch journalistisch. 2013 haben wir rund 50.000 Euro Umsatz gehabt, 2014 waren es 100.000 Euro. 2015 ist noch abzuwarten, aber wir hoffen, dass wir wieder mehr wie im Vorjahr erreichen. Und auch journalistisch haben wir sehr viel erreicht. Wir haben mit unseren Recherchen zu Dossier Asyl und zu Inseraten, aber auch zu Glücksspiel mehrere Journalismuspreise quasi gewonnen und haben sehr viele Leute damit erreicht und auch politisch einiges im Asylbereich quasi bewirkt, da die Kontrollen quasi verstärkt wurden von halbjährlich auf vierteljährlich. Und das war eigentlich so die größte Bestätigung quasi für unser Sein, dass wir auch mit unseren Recherchen etwas bewirken können. Das ist eigentlich die letzte Folie. Ich wurde gebeten, zu rekapitulieren und mir die Frage zu stellen, was hat Dossier gelernt? Wir haben zu Beginn, sind wir mit der Idee zu Dossier bei sehr vielen Verlagshäusern vorstellig geworden. Wir haben angeklopft, wir haben um Rat gefragt. Es gab unterschiedliche Tipps. Niemand hatte quasi das Erfolgsmodell oder sie haben es uns nicht verraten. Aber der beste Tipp, der sich eigentlich bisher am meisten bewährt hat, kam von Standardgründer und Herausgeber Oskar Bronner, der meinte, hört nicht auf die Etablierten. Und das, finde ich, ist auch ein super Schlusswort. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Sahel Zahlenfahrt, für diese schöne Präsentation. Gibt es gleich Fragen aus dem Publikum? Ja, da drüben. Richtet sich das an alle oder an jemand Bestimmtes? Okay. Wer will darauf antworten?
Das ist wieder eine inhaltliche Frage, die, glaube ich, übersteigt meine Fähigkeiten. Natürlich. Man muss auch mal gucken, von woher dieser Vorwurf Lügenpresse und ja, sozusagen zwei große Skandale in Deutschland. Einmal eben diese Lügenpressen, Pegida, ostdeutsche Voreingenommenheit. Und das zweite war ja im Zuge von German Wings, wo eben dieser Meutenjournalismus so stark kritisiert wurde, dass eben vor dieser Schule, woher eben 15 der Opfer kamen, plötzlich 300 Kamerateams und Leute waren, die halt zu Hause geklingelt haben. Das ist auch sehr aufgestoßen. Das sind so die beiden großen Themen. Und ja, ich erlebe das immer wieder, wenn ich sage, ich arbeite bei Korrektiv, das kennen nicht viele, aber sozusagen der Ruf ist jetzt schon gigantisch. Also das Vertrauen ist, glaube ich, auch jetzt jenseits der Branche dann viel höher, weil man eben auch das Privileg hat, nicht diesen ganzen Zwängen zu gehorchen. Ich meine, Verlage haben tatsächlich viele Zwänge, um zu überleben. Wir haben die große Freiheit, durch dieses andere Finanzierungsmodell denen zu entgehen. Darum will ich jetzt gar nicht sagen, dass wir die besseren Journalisten sind oder die glaubwürdigeren, aber die Wahrnehmung ist sicherlich eine andere. Ja. Wobei jetzt das Thema Flüchtlinge ist so komplex, ich traue mir da keine Antwort zu. Also das ist so facettenreich und dynamisch gerade, das ist schwer zu sagen.
Sahel, hast du denn das Gefühl, eure Geschichte, eure Recherche, was ja eher eine Studie war fast, über die Flüchtlinge, wäre das möglich gewesen in einem normalen Verlagshaus?
Nein, ich glaube nicht. Wir haben es uns durchgerechnet. Die Recherche hätte knapp 100.000 Euro gekostet, hätten wir uns quasi bezahlt und hätten alle Kosten zusammengezählt. Ich glaube, das ist eine Summe, die wahrscheinlich kein Verlag ist bereit ist zu bezahlen, vor allem weil es ja nicht sicher ist, was das Ergebnis der Recherche ist. Ne? Also sicher ist quasi im Asylbereich um es quasi ganz runterzubrechen, natürlich findet man dort eine Geschichte, ganz gleich, ob das quasi lautet, ob das ein Skandal ist oder ob das eine schöne Reportage ist. Also man wird ganz bestimmt fündig, aber das wird man auch ohne 100.000 Euro. Ne? Also warum muss man quasi solche Recherchen dann finanzieren? Und das ist aber eigentlich der Ansatz und das ist der Grund, warum wir diese Geschichten trotzdem machen. Weil der Journalismus ja könnte auch nach einer anderen Logik funktionieren. Wir sollten uns nicht primär die Frage stellen, ja, aber ist das profitabel und zahlt sich das aus und funktioniert das? Das sind ganz, ganz wichtige Geschichten, die sonst nicht erzählt werden. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe auch von Medien, sich Geschichten zu widmen, die sonst verloren gehen, aus ökonomischen Gründen.
Okay, danke schön.
Ja, also eingenommen mit dem Asyl haben wir ungefähr 35.000 bis 40.000 Euro. Also das ist dann quasi was an Spenden und an Mitglieder und quasi an Spesen, die wir rückerstattet bekommen haben von dem Service TV, von unseren Kooperationspartnern. Also natürlich hat sich das quasi nicht ausgezahlt. Und diese 100.000 kommen zusammen, weil diese Personen über ein halbes Jahr Vollzeit daran gearbeitet haben. Also wir waren quasi den ganzen Sommer 2013 unterwegs, ein Team aus 4 Leuten, die zu den einzelnen Asylheimen die anfahren, dort mehrere Stunden verbringen. Also diese alle quasi Arbeitszeit und das kommt quasi in diese 100.000 Euro.
Wir sind ja unterschiedlich groß, also es ist natürlich der Anspruch, eine Alternative zu werden. Die Frage ist, wie lange dauert das? Ne? Also betriebswirtschaftlich kannst du halt sagen, ich brauche die alten Zwischenhändler und will die halt ausschalten, bis es halt eine eigene Alternative ist, aber ich brauche die halt auch eine Weile. Ne? Wir haben ja von den Followern auf Facebook, Twitter, Instagram, ist das jetzt alles nicht so weit auseinander. Aber das reicht. Gut, du kannst jetzt versuchen, Mitglieder einzuwerben. Ihr habt ja gerade selber die Zahlen genannt, das ist jetzt nicht so einfach, dass es von alleine geht. Du kannst doch den Weg gehen, erstmal 2, 3, 4 größere Sachen zu machen und eine organische Reichweite aufzubauen und irgendwann, und da ist ja gerade sehr viel Dynamik, sehr viel Bewegung, also den umgekehrten Krautreporter-Weg zu gehen, erstmal zu liefern und dann zu gucken, wann man irgendwann umschalten kann. Und da habe ich noch kein Patentrezept, weil das ändert sich in den nächsten 2, 3 Jahren sowieso nochmal. Aber klar ist der Anspruch zu sagen, dass also ich möchte eigentlich keine Produktionsfirma sein, ich will lieber ein eigenes Medium sein. Und im Moment sind wir aber eher so eine Band, die einmal im Jahr halt hervorkommt und dann irgendwie was Cooles macht. So. Aber das kann auch mal ein eigenes Medium werden. Aber ich habe halt, wir machen die Sachen aber nur, wenn wir halt damit Geld verdienen. Ne? Also das ist schon auch wieder BWL, das ist schon so eine Nettomarge von 30%, die da drin steckt. Aber die hätte ich natürlich lieber, wenn ich sie ohne die Etablierten einnehmen könnte. Und das habe ich ja gezeigt, das ist nur nicht der Fall. Aber der Anteil der Etablierten bei der Kunstwerk ist schon deutlich geringer als bei der GPS-Jagd. Da waren es noch 90%. Naja, wir haben 5 Fernseher losgeschickt, alle sind in Afrika gelandet und der Aufwand, bis der erste aus Afrika gesendet, der war überschaubar, das konntest du echt noch, das war schon ein Jahr, bevor wir überhaupt dann richtig losgefahren sind, da, also so ein GPS-Sender kostet 400 Euro, alte Fernseher gibt es genug, den stellst du halt, lässt du so einen eBay-Entrümpler zu dir nach Hause kommen, das Ding abholen und dann hast du ja auf dem Handy, es war jetzt nicht, also wir mussten irgendwie das gescheite Startup finden, was diese Sender, was gute Sender hat. Die hatten, das war so eine auch so eine kleine Butze aus Kaiserslautern, die die in Afrika schon so Solarpanels getrackt haben, gegen Diebstahl geschützt haben. Also das heißt, die waren in der Region ganz gut schon. Also da war jetzt kein großes Risiko, das hat auch noch nicht so viel Zeit gekostet, weil das Thema ist jetzt auch nicht komplex. Also du arbeitest dich so ein bisschen in die Gesetzeslage ein, ist relativ klar, es ist verboten und es ist auch klar, wo es landet. Das war also die Wahrscheinlichkeit, dass es in Westafrika landet, war halt bei 80%, hat auch in China sein können. Und dann schickst du das Ding los und dann hoffst du halt, dass es, eigentlich hoffst du, dass es nicht da landet, aber ja klar, hofft, dass es da landet. Und am Ende sind auch alle da gelandet. Also Stichprobe war 5, alle sind da gelandet. Auch der, den wir in den offiziellen, illegalen Wertstoffannahmehof, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz heißt, der ist auch da gelandet. Der ist dann aber für 700 Euro mit DHL Overnight Express wieder zurück nach Deutschland exportiert worden.
Beim anderen Projekt, Markus, was ihr gemacht habt, über die Kunstjagd, da habt ihr einen Trick angewendet, einen klassischen Reportagentrick eigentlich, dass ihr wusstet ja nicht, ob ihr dieses Gemälde findet. Also habt ihr eigentlich die Suche zur Geschichte gemacht.
Genau, das habe ich, vielleicht ist das missverstanden, also ich habe dieses Learning aus dieser GPS sagt, war ja, dass die Suche selber die Geschichte sein kann. Das heißt, damit reduzierst du eigentlich das Risiko. Wir haben auch nie versprochen, dass wir das Gemälde finden. Wir haben nur versprochen, dass wir es suchen. Und natürlich ist ein Happy End irgendwie schöner als keins. Aber das muss halt so konzipiert werden, dass die Suche selber die Geschichte trägt. So, das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Bei den Signalen funktioniert es allein deswegen vermutlich besser, weil du Chronologie und Dramaturgie eine Konkurrenz hast, weil wir immer dem nächsten Signal hinterher reisen und das praktisch technisch vorgegeben ist. Während wenn du 6 Wochen so ein Gemälde suchst, hast du ja wahnsinnig viele Leute, die du treffen willst und die haben ja nicht immer chronologisch Zeit. Dann hat der eine mal in 3 Wochen Zeit. Das heißt, das ist beim Film, beim Schnitt, ist es egal, da kannst du es chronologisch machen. Aber während dieser Live-Phase war es relativ schwierig, über diese vielen Kanäle so eine Chronologie auch hinzukriegen, wo dann, egal über welchen Kanal du eingestiegen bist, dass du immer genau wusstest, was machen die da eigentlich. Das war da deutlich schwieriger als bei den Fernsehern. Aber ein Risiko eigentlich, dass wir scheitern, hatten wir nicht, weil Scheitern eingepreist war.
Soil, bei euch, also ging's, war von Anfang an klar, dass ihr nur Zahlen publiziert, wenn ihr keine Missstände findet, oder wie sah das aus?
Also bevor wir die Dossier Asylrecherche umgesetzt haben, haben wir sie für 3-4 Monate geplant. Also wir haben ganz viele Gespräche geführt mit Rechtsberaterinnen von Diakonie oder Caritas, also eigenen Organisationen, die quasi Flüchtlinge betreuen. Wir hatten ganz viele Hintergrundgespräche quasi mit Leuten, die im Asylsystem arbeiten, damit wir auch wissen, wonach wir suchen müssen. Ne? Also quasi wir wollten dieses Scheitern, was immer sein kann bei einer Recherche, und das finde ich, muss man auch offen lassen, wenn man quasi schon vor der Recherche weiß, was rauskommt. Dann recherchiert man ja nicht, sondern dann sucht man Fakten, die quasi zu der Antwort passen, die man geben möchte. Aber das muss man ja ein Stück weit offen lassen, weil Sachen passieren. Weil, ja, nicht planbar ist, das soll ich sagen oder das kann vorfinden. Aber man kann planen und einschränken, indem man sich gut vorbereitet. Und ich glaube, das ist quasi die, dass das Journalistinnen und Journalisten machen, bevor sie vor Ort recherchieren, sich vorbereiten und quasi dieses Risiko minimieren, das letztendlich nicht dabei rauschen kann.
Wenn jemand von hier jetzt auch so eine Idee hat, so ein Projekt machen will vielleicht, muss die Person dann quasi das vorschießen? Also das mal recherchieren, oder würdet ihr da vorher die Redaktion bereits anschreiben und um Interesse fragen, wie würdet ihr da vorgehen? Habt ihr da einen Tipp?
Also das ist eigentlich klassische Kaltakquise. Also du gehst schon in Vorleistung, weil du ja nicht nur eine Idee präsentierst, sondern weil du ja schon irgendwie ein vernünftiges Exposé erarbeiten musst. Also das ist jetzt ja nicht anders als wie früher, als du irgendwie einen Text angeboten hast. Vielleicht ein bisschen ausführlicher, weil du halt dieses Transmedia-Konzept sehr genau, also das ist eigentlich die Hauptaufgabe, wie stelle ich das dar, wie baue ich das auf, das vernünftig zu durchdenken und auch gleich in Finanzierungsstrukturen zu denken. Welche Partner nimmst du dazu, welche Multiplikatoren, das finde ich den eigentlichen Aufwand, das Thema selber zu entwickeln, da gehst du genauso in Vorleistung, wie du es früher auch gemacht hast. Aber also du hast eine Vorrecherche, die musst du halt machen, ist ja klar, sonst kommst du ja gar nicht aufs Thema. Also.
Mir ist aufgefallen, dass viele von den Projekten, die dann scheitern, also es gibt ja wirklich, das ist unzählige Leute, die versucht haben, mit ihrem eigenen Modell an den Markt zu treten, und es, das meiste ist eben tatsächlich nicht mehr da, weil es zu allgemein ist. Das ist so meine Lehre, es ist zu unspezifisch, es gibt das irgendwie doch schon. Also große Reportagen erzählen, das wird halt einfach zu viel gemacht. Das ist kein Markt, das ist keine Marktlücke. Aber Follow the Money, ich inszeniere eine Live-Jagd, das ist eine neue Idee. Jetzt ist ja gerade dieses wundervolle iPad-Wissenschaftsmagazin von ehemaligen FTD-Leuten gescheitert wieder. Die so ganz ambitioniert, unheimlich toll gemacht, Wissenschaftsreportagen auf dem iPad erzählen wollten. Es ist zu, na, wer braucht das? Es wird schon gemacht, es ist nicht spezifisch. Und ich kenne wiederum einen Typen, der lebt im Taunus, der schickt jeden Tag ein PDF rum, so ein Börsenmärkte-PDF. Das ist aber so gut und so spezifisch. Der macht dann ein Abo, das kostet 200 Euro im Jahr. Der hat keine Kosten, der macht das alles per E-Mail und Kreditkarte. Und der ist reich, ne? Weil das eben ein extrem spezifisches Wissen ist, was eben gewisse Leute genau haben wollen. Dann zahlen 10.000 Leute 200 Euro im Jahr, das ist verdammt viel Geld. Ja. Also es muss unglaublich präzise sein.
Also heißt das jetzt quasi, wir sind ja am Reportagenforum, heißt das für uns mehr Wissen und weniger Schreiben? Oder also
auf jeden Fall, ja. Also genau. Man kann vom Gutschreiben definitiv nicht leben. Das ist eine bittere Erkenntnis, aber das können zu viele Leute noch besser als wir. Mhm. Und das ist einfach, das wird zwar nachgefragt, aber jetzt als Geschäftsidee definitiv nicht.
Mhm. Und Markus, also eben was euch auszeichnet, wie Ariel gerade gesagt hat, ist quasi, ihr habt andere Ansätze. Ihr schreibt eigentlich Reportagen, aber mit quasi irgendeinem Twist, der offenbar sehr faszinierend ist und die Leute auch reinzieht. Das ging mir beim Fernseher auch stark so. Wie kommt man auf solche Ideen?
Ja, das meinte ich ja für uns mit Effectuation. Also wir hatten jetzt nicht diesen Businessplan und jetzt Substanz, die jetzt dieses Wissenschaftsmagazin leider nicht mehr machen. Oder auch bei euch, ihr habt das ja, glaube ich, 2 Jahre lang vorbereitet. Ne? Also ist eine Rallye, ja, also das war sehr, sehr gründlich. Und der andere Weg ist halt mit dem, was du hast, auszukommen und da das Beste draus zu machen. Klingt jetzt banal, aber das ist ja tatsächlich mehr als was ich vor uns mit rumwuschen und umschreiben wollte, dass du eigentlich guckst, was hast du für ein Netzwerk, mit wem arbeitest du da zusammen. Bei der Vorrecherche versuchen wir auch stärker Wissenschaftler einzubeziehen, um einfach diese Vorrecherche-Dauer zu verkürzen. Also kannst das, was wir jetzt gemacht haben, kannst du schon noch sehr stark optimieren. Auf Einnahmeseite kannst du die Zeitdauer verkürzen, bis du die Kohle zusammen hast. Du kannst viel stärker denken als nur online, Print, TV, Radio. Also kannst über die Veranstaltungsgeschichten gehen. Du kannst, also jetzt bei der Kunstjagd hat die Stadt München nochmal Kohle für diese Ausstellung gegeben. Die Zentralstelle für Kultur, Gutverluste, hat nochmal Geld gegeben, weil du einfach aus diesem Kanon der 4 klassischen Kanäle rausgehst. Wir überlegen, ob wir uns zum Teil der Wertschöpfungskette machen, wenn die Interessenskonkurrenz besteht, dass du halt sagst, wir verkaufen tatsächlich eigene Sachen, die halt zu dieser Geschichte passen und nicht jetzt Kaffeetassen oder T-Shirts sind. Also da kann man schon noch echt eine ganze Menge machen und im Produktionsprozess kannst du auch optimieren. Ich würde zum Beispiel nicht mehr 6 Wochen mit einem Kamera- und Tonmann durch die Gegend fahren. Das kannst du, also die authentischen Momente kannst du halt mit Handy zum Beispiel produzieren und die Schlüsselmomente kannst du dann auch mal hinterher professionell abdrehen. Da haben wir es mit der Authentizität so ein bisschen zu weit getrieben. Ne? Also da kannst du auch nochmal, also da ist schon noch eine Bandbreite, sowohl auf Einnahmen- als auch auf Ausgabenseite, wo du optimieren kannst. Und wer weiß, wohin das noch führt. Das ist ja nur das, was wir jetzt im letzten Jahr gelernt haben. Also wenn man die Augen offen hält und sich einfach kleinwendig flexibel ist und sich für die einzelnen Gewerke dann die Leute dazu holt, die man dafür braucht, entsteht halt auch was. Aber du hast schon recht, keine Ahnung, ob es uns in 2 Jahren noch gibt, weiß ich nicht. Aber ich mache jetzt erstmal nichts anderes, genau.
Vielleicht zum Abschluss noch, ihr tretet ja eigentlich alle sehr stark als Team auf, so in der Öffentlichkeit. Es ist eigentlich, also wenn ihr jemanden vermarktet, dann das Team und nicht den Einzelstar quasi. Wie wichtig ist das Team? Also wie wichtig ist es, dass es irgendwie eine Form von Bande oder verschworener Einheit gibt, die einem auch durch so absturzgefährdete Recherchen durchträgt? Vielleicht.
Ja, oder fang du an.
Ja,
du bist an.
Ja, das Team ist bei Dossier zentral. Also ich glaube, ohne einem fixen Team kann man Recherchen in dieser Größenordnung auch gar nicht umsetzen. Und es motiviert schon auch, dass wir in derselben Situation sind, dass wir quasi vom eigenen Engagement abhängig sind, von jedem einzelnen Teammitglied. Und weil das Team für uns auch so wichtig ist, haben wir darauf verzichtet, auf die CRT die Artikel quasi mit Namen zu kennzeichnen, auf der Voranseite, obwohl es quasi ganz klare Aufgabenverteilungen gibt, wer quasi recherchiert, wer schreibt, wer statistisch sich quasi mit Daten auseinandersetzt, wer sich Gedanken macht über digitales Storytelling und quasi Layout und grafisch quasi Recherchen und Themen umsetzt, verzichten wir darauf, quasi uns als Einzelperson oder als in der Autorenzeile quasi hervorzuheben, weil Journalismus, so wie wir ihn machen wollen oder so wie wir ihn verstehen, hauptsächlich Teamwork ist. Und das ist eigentlich so das Zentrale an dem Unternehmen.
Das kann ich nur unterschreiben, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt und ich kann nur jedem auch raten, macht mal einen Ausflug zusammen. Wir waren letztens zusammen in der Uckermark paddeln, 2 Tage und dann abends am Lagerfeuer sitzen und Bier trinken und dann zusammen den Adler beobachten, das verbindet. Und das war wirklich klasse und stärkt nochmal den Teamgedanken.
Genau, also du kannst das nicht alleine machen. Also du kannst natürlich irgendwie, wie Kurt vor uns meinte, so ein Multimedia-Scroll-Doku kannst du schon irgendwie alleine machen, aber über so viele Kanäle, das geht ja nur im Team und das macht halt total Spaß. Also mich haben diese klassischen Eitelkeiten der Schreiberlinge früher schon aufgeregt. Also ich bin eigentlich sehr froh, dass das überhaupt keine große Rolle mehr spielt. Klar schreiben wir jetzt noch einen Text, aber es ist eher, ist kein Abfallprodukt, aber es ist eigentlich so, es nimmt irgendwie einen Raum von 3-5% von dem ganzen Ding ein. Und die anderen Sachen funktionieren eigentlich nur, weil du das zusammen machst und das macht Spaß. Also ich würde es nicht alleine machen wollen und es geht auch nicht.
Ja, Mann.
Das ist bei uns eine Diskussion, die offen geführt wird. Es gab so eine Aktion nach MH17, da hat, kennst du, ne, wo korrektiv das Außenministerium verklagt hat auf Herausgabe von Informationen und parallel dazu einmal nachts da vorstellig wurde am Außenministerium und zum DIA-Projektor so ein Spruch, Steinmeier gibt die Daten raus. Ich war strikt dagegen, ne? Andere waren dafür. Ich konnte mich nicht durchsetzen. Ich finde, das ist Aktivismus. Wir sind Beobachter, wir sind Kritiker. Das ist sozusagen unsere Definition. Wir sind nicht Teil irgendeiner Kampagne. Wir können klagen, aber wir prangern nicht an und so weiter. Aber in der Tat, nochmal zum ersten Gedanken, ich finde, es gibt ganz viel Grund, optimistisch zu sein. Und das ist auch mal die Botschaft, die ich aus Hamburg mitnehme, gerade von unseren amerikanischen Gästen, die sagen, es ist die beste Zeit, Journalismus zu machen. Es war noch nie so gut wie jetzt gerade. Du brauchst nur eine Idee. Ne, du kannst dann selber filmen, du kannst schneiden, du hast alle Kanäle offen. Das gab es ja früher nicht. Früher gab es nur 3 Kanäle und mit diesen selbsternannten oder mit diesen Halbgöttern an der Spitze. Heute kann jeder machen, was er will und kann senden, wie er will. Und das ist großartig. Es gibt auch so viel Geld da draußen. Wenn man die Idee hat und smart ist, dann kriegt man auch das Geld zusammen. Von daher, seid froh, dass ihr jetzt lebt und nicht vor 30 Jahren.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder?
Wow. Hey.